Ich möchte etwas vor unsere Herzen stellen, was wir im ersten Buch Mose finden. Aus dem Kapitel 34 und 35. Noch einige Verse aus 33. Ab Vers 17. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus. Und seinem Vieh machte er Hütten. Darum gab er dem Orte den Namen Sukkot. Und Jakob kam wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan ist, als er aus Paddan Aram kam, und er lagerte vor der Stadt und er kaufte das Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita. Und er richtete da selbst einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Und Dinah, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Und es sah sie Sichem, der Sohn Hemors, des Heviters, des Fürsten des Landes. Und er nahm sie und lag bei ihr und schwächte sie, und seine Seele hing an Dinah, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens, und Sichem sprach zu Hemor, seinem Vater, und sagte, nimm mir dieses Mädchen zum Weibe. Und Jakob hörte, dass er seine Tochter Dinah entehrt hatte, seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Felde, und Jakob schwieg, bis dass sie kamen. Ist ja uns dann vielleicht bekannt, wie das Ganze weiterging durch eine List der Söhne, die dann verlangten, dass die Männer in dieser Stadt Sichem sich beschneiden lassen sollten. Und als sie in Schmerzen waren, kamen sie über sie und haben alle Männer und alle erschlagen. Dann heißt es weiter, gut, diese Leute von Sichem, die waren ja auch, wir würden sagen, schon ein bisschen hinterlistig. Die haben ja gesagt, lass wir das ruhig machen. Der Jakob hat ja viel Besitz, dann gehört all sein Besitz uns auch. Und Vers 25, und es geschah am dritten Tage, als sie in Schmerzen waren, da nahmen die Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, ein jeder sein Schwert, und kamen kühn wieder die Stadt und ermordeten alles Männliche. Auch Hemor und seinen Sohn Sichem ermordeten sie mit der Schärfe des Schwertes und nahmen Dinah aus dem Hause Sichems und gingen davon. Die Söhne Jakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, weil sie ihre Schwester entehrt hatten, ihr Kleinvieh und ihre Rinder und ihre Esel. Und was in der Stadt und was auf dem Felde war, nahmen sie, und all ihr Vermögen und all ihre Kinder und ihre Weiber führten sie gefangen hinweg und raubten sie und alles, was in den Häusern war. Da sprach Jakob zu Simeon und Levi, ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend gemacht machet unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaanitern und unter den Perisitern. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, und sie werden sich wieder mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Und sie sprachen, sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne daselbst und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter hinweg, die in ihrer Mitte sind, und reiniget euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, und ich werde da selbst einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat, am Tage meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Und Jakob kam nach Luz, welches im Lande Kanaan liegt, das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war, und er baute da selbst einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn Gott hatte sich ihm da selbst geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die Amme Rebekkas, starb, und sie wurde begraben unter Bethel, unterhalb Bethel, unter der Eiche, und man gab ihr den Namen Alon Bakikut. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und ein Haufe von Nationen sollen aus dir werden, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen, und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal von Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Orte, wo selbst Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Die Lebensgeschichte der Erzväter ist ja für uns von allergrößter Bedeutung und Belehrung. Wir haben ja in Abraham diesen Mann des Glaubens, der, obwohl er nichts in der Hand hatte, bereit war, auf das Wort Gottes hin alles zu verlassen und in das Land zu gehen, das Gott ihm zeigen wollte. Er hatte den Auftrag, er hatte den Ruf Gottes bekommen. Aber er konnte auch nicht so über die Tradition hinweg, sein Vater ging mit und Lot, sein Neffe. Nun, sie blieben auf halbem Wege hängen, in Haran. Und als dort der Vater starb, da hörte Abraham wieder, geh in das Land. Wir sehen also, auch wenn wir im Glauben wandeln und handeln, dann kann es durchaus sein, dass wir auf halbem Wege stehen bleiben. Gott will aber eine ganze Sache. Und als er in dem Land war, da prüfte Gott ihn dadurch, dass da plötzlich eine Hungersnot kam. Ja, in Ägypten ist Brot. Wir sind ja nicht abhängig von dem Regen von oben. Man kann sagen, sind nicht abhängig von dem Segen von oben. Wenn man das jetzt mal als geistliches Bild sieht. Der Nil, der trat über alle Ufer, und das war auch in der Zeit der Dürre so. Ist ja einer der längsten Flüsse der Welt. Und da zogen sie hinab. Und dann kam diese traurige Geschichte, wo der Abraham seiner Frau sagte, die Sarah, die eine sehr schöne Frau war. Frauen des Glaubens, das nur mal ganz nebenbei, sind immer schöne Frauen.
Sie war eine Frau des Glaubens. Oder hatte er Angst? Er hatte ja noch nicht das Wort gehört, das der Jesus gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid gutes Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ihr braucht euch nicht fürchten. Ich bin bei euch alle Tage. Aber was hast du in Ägypten zu tun? In der Hungersnot hat Gott den Elia durch die Raben versorgen lassen. Und dann durch eine Witwe. Gott hat Mittel und Wege, in allen Umständen des Lebens uns zu begegnen. Und was passiert in Ägypten? Der Pharao verlangte nach dieser schönen Frau. Aber wir können nicht in einem ungleichen Joch sein. Gott trat ins Mittel und schlug den Pharao. Und dann sagt er zu Abraham, was hast du da getan? Das passiert ja später nochmal. Es ist schon bitter. Es ist schon bitter, ihr Lieben, wenn Menschen, die nicht an den Herrn Jesus als ihren Erlöser und Erretter glauben, uns Gläubigen mal ernstes Wort sagen müssen. Sollte ja umgekehrt sein, nicht? Naja, also Abraham kam reich beschenkt aus Ägypten zurück. Da könnte man ja auch sagen, so schlecht kann doch der Weg nicht gewesen sein. Aber sie brachten auch die Hagar mit, ihr Lieben. Vielleicht war Sarah sogar auf die Idee gekommen, lass uns eine Magd noch mitnehmen. Könnte ich eine gut gebrauchen. Dann kam ja wieder diese Glaubensprobe, als sie in dem Land der Verheißung waren. Der Sohn der Verheißung kam nicht. Im Neuen Testament steht, der Apostel Petrus sagt, dass Gott verzieht nicht seine Verheißung. Und an Habakuk wird gesagt, wir haben uns vor einiger Zeit schon daran erinnert, wenn er verzieht, so harre sein. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Wir dürfen dem Herrn noch sagen, Herr, bis wann noch? Wie lange noch muss ich in diesen Umständen sein? Wie lange noch diese Schwierigkeiten? Später hatte Abraham den Glauben. Und wer sollte nur einen Finger auf Abraham ausstrecken oder ihn kritisieren? Der Glaube, der so stark war, dass er bereit war, seinen Sohn seiner Liebe zu opfern. Aber sie waren ja auf die Idee gekommen, und das war die Sarah, ihr Schwestern, ihr seht, welche Verantwortung ihr habt. Nehmt doch die Hagar. Das ist sicher der Weg Gottes. Nee, war er nicht. Aber Abraham hat auf die Sarah gehört und nahm die Hagar. Und dann kam der Ismael. Von Gott erhört heißt das auch noch. Und der Same Abrahams, der hat bis zur heutigen Zeit Probleme mit diesem Samen Ismael. Ja, Gott nimmt nicht immer alle Folgen weg. Der nahm auch nicht die Folgen bei Jakob weg, als er mit Gott rang. Aber ich freue mich immer so, dass Gott der Gott Jakobs genannt wird, so oft. Weil der Jakob, ich will das mal so sagen, immer wieder die Kurve kriegte. Wo Gott von ihm weggehen wollte, da hat er sich an ihn geklammert. Aber Gott hat dann doch etwas getan. Das war ja der Jesus, der Engel des Herrn, nicht? Er hat seine Hüfte angerührt. Wir wissen ja, dass die Hüfte ein Bild ist von dem Sitz unserer Kraft. Und man kann sagen, er hat seine eigene Kraft angerührt. Und Jakob, der hinkte dann bis an sein Lebensende. Er wurde immer daran erinnert, wenn er hinkte. Eigene Kraft nicht, nichts in eigener Kraft. Mit eigener Macht ist nichts getan. Trau auf den Herrn. Aber daran gehalten hat er sich nicht. Oft nicht. Nur, wenn es drauf ankam, dann wusste er immer wieder, wo er sich hinwenden konnte. Das muss das Herz Gottes so berührt haben. Ich will nicht von Isaak reden, ist auch dieser Mann des Glaubens. Im Übrigen war ja der Abraham der Mann der Altäre und Isaak war der Mann der Brunnen, der den Brunnen auch wieder aufgegraben hat. Es war auch ein Mann des Glaubens. Der ließ sich durch den Knecht und war damit einverstanden, die Braut suchen. Und da kam die Rebekka. Und die haben eine sehr gute Ehe geführt. Und die Rebekka nur, die bekam auch keine Kinder wie die Sarah. Und dann kam die zu dem Isaak und sagte, was ist, ich brauche Kinder. Das galt als der Segen von oben, von Gott. Sonst konnte doch die Linie gar nicht fortgesetzt werden. Wofür dann diese ganzen Herden alles? Was ist mit den Verheißungen Gottes? Ja, und dann hat ja Isaak gebetet und dann kamen Esau und Jakob. Ja, und Esau, es wurden ja dann die Edomiter, waren die erbittertsten Feinde auch des Volkes Gottes geworden. Weil ähnlich wie bei Kain und Abel, der Schwächere, der Jakob, den Segen bekam. Das, was groß ist vor den Menschen, das ist gering bei Gott. Gott kann sich nur zu dem bekennen, was nichts ist. Das hat er erwählt. Da, wo wir uns demütigen vor ihm, da fließt der Segen. War ja auch eine große Sache, die dem Isaak große Schwierigkeiten gemacht hat, weil da war eine Schwäche in seinem Leben. Man könnte sagen, er hatte eine Schwäche in seinem Glaubensleben. Thomas hat uns ja so einiges vor Augen gestellt. Das war bei dem Isaak, diesem großen Gottesmann auch. Ich meine, wir wollen ja nie vergessen, dass er bereit war, sich zu binden und das Holz zu tragen, um geopfert zu werden. Das wollen wir nie vergessen. Aber es gab eine Schwäche, der aß gern Leckeres. Wildbret war nach seinem Munde. Und der Esau, das war ein brillanter Jäger. Und er konnte dieses Bedürfnis, man könnte ja sagen, ist doch normal, menschlich. Ja, es war aber etwas, was irgendwie den Isaak in seinem Glaubensblick blendete und verhinderte. Er konnte nicht mehr so klar sehen. Das sieht man ja auch, er war ja dann fast erblindet. Und dann kam auch dieses Drama, ne, mit diesem Belügen und Betrügen. Ja, Wildbret war nach seinem Munde. O Herr, wo liegen die Punkte in meinem Leben, wo du den Finger drauflegen musst? Viele kennen wir ja. Und manche kennen wir ja. Und dann dürfen wir rufen und beten und sagen, Herr, du hast doch gesagt, zur Freiheit habe ich euch berufen. Wen nun der Sohn frei macht, der ist recht frei. Kam auch viel Elend dadurch noch in die Familie. Aber Gott hat seine Verheißungen nicht zurückgezogen und hat gesagt, der Abraham hat versagt, der Isaak hat versagt und dieser Jakob, auf den kann ich den Segen überhaupt nicht mehr legen. Ein Lügner, ein Betrüger, solch ein Schlitzohr, ich habe das ja schon einige Male erwähnt. Aber er hielt am Glauben fest, dieser Jakob. Der wollte unbedingt das Erstgeburtsrecht, das bedeutet an Christus hängen. Und das kommt dann ja auch zum Ausdruck, wo er das sagt, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn, du habest mich denn gesegnet. Ohne deinen Segen lasse ich dich nicht gehen. Naja, das war ja bevor der Esau dann kam. Mit einer großen Gefolge, mit 400 Mann kam er. Und das Herz, das war ja dem Jakob noch weit runtergefallen. Da war ein Herzklopfen, das ging also mehr als bis zum Hals raus. Was wird er jetzt tun? Wird er meine Betrügereien jetzt sich an mir rächen und an meiner Familie? Und dann hat ja der Jakob das ganz geschickt wieder gemacht, hat ja erst die Lea mit denen, hat auch vorher Geschenke vorher geschickt und die Lea und dann die Kinder und ganz hinten seine Lieblingsfrau, die Rahel mit den Kindern. Ja, können wir in dem Jakob auch wieder sehen. Er war Gott begegnet. Der Gott hatte die Hüfte angerührt, aber er nahm doch auch wieder Zuflucht zu seiner eigenen List und zu seinem eigenen Verstand. Und dann passierte dieses Wunder, als der Esau kam, da fiel er dem Jakob um den Hals und sie weinten beide. Und der Esau, der wollte jetzt den Jakob einladen, wahrscheinlich wollte er ihm zeigen, was er alles hat, ich will nicht sagen, wie Gott ihn gesegnet hat. Und Jakob war dann auch wieder so ein bisschen schlitzohrig und sagt, nein, wir können doch nicht mitziehen. Wir haben säugende Tiere, das geht doch alles nicht. Ich komme nach. Hat er nicht gemacht, war auch nicht gut, dass er das gesagt hat. Hätte ja nichts sagen brauchen. Oder hätte ihm Zeugnis geben können und sagen, Esau, du weißt, welche Verheißung oder welchen Auftrag Gott gegeben hat. Wir sollen in diesem Lande wohnen, das er unserer Familie verheißen hat. Der Esau wohnte ja woanders. Außerhalb des Landes. Ja, und trotz all dieser Glaubenserfahrung haben wir gelesen, und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus. Von Abraham heißt es, er wohnte in Zelten in dem Land. Und der in der Predigt des Stephanus, der sagt, und Gott gab ihm nicht ein Fußbreit in dem Lande, außer was er dann gekauft hat, zum Begräbnis seiner Frau. Aber Jakob hatte das auch vergessen. Er baute sich ein Haus, er machte sich ansässig in dem Lande und seinem Vieh gab er Hütten. Hätte ja sagen können, Jakob, warum hast du das eigentlich nicht umgekehrt gemacht? Du hättest Hütten, Zelte machen können und hättest dann für dein Vieh Haus gebaut. Er gab dann den Namen auch Sukkot, Hütten, Häuser, war also eine kleine Ansiedlung geworden. Und Jakob kam wohlbehalten nach der Stadt Sichem, die im Lande Kanaan ist, nichts gegen einzuwenden, als er aus Paddan Aram kam und lagerte sich vor der Stadt. Ja, Jakob, hast du nichts gelernt von Lot? Sichem war nicht Sodom, ist klar. Wenn wir uns nähern und den Dingen in dieser Welt nähern, wo es um Bequemlichkeit geht, dann sind wir immer in Gefahr. Und so war das auch hier. Jakob ahnte noch nichts von der Gefahr. Aber er hatte doch die Verantwortung. Er lagerte vor der Stadt, er hatte sich ein Haus gebaut und er kaufte ein Stück Feld, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte von der Hand der Söhne Hemors, des Vaters Sichems, um 100 Kesita. Also er hatte sich, ich will das jetzt mal so sagen, wie das Neue Testament das sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes. Halte Abstand zu den Städten, wo die Welt wohnt. Er richtete da selbst einen Altar auf. Das kann doch nun dann nicht so schlimm gewesen sein. Nicht? Er diente doch dem Herrn. Ach, ihr Lieben, wissen wir das nicht auch aus unserem Leben, dass wir beides tun können? Wir können den Herrn loben und anbeten und können doch uns auch verhalten wie die Welt oder habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, doch so ein bisschen mit einem Auge immer wieder auf die schönen Dinge dieser Welt schielen. Ich bin auch nicht frei davon. Aber deswegen brauchen wir uns doch gegenseitig. Deswegen brauchen wir doch diese Zusammenkünfte. Deswegen brauchen wir doch, dass wir hier die Knie miteinander beugen. Gottes Heiliger Geist wirkt dann an unseren Herzen, um Frucht des Geistes zu bewirken und uns zu bewahren. Dass wir da durchgehen können. Er hat doch nicht gesagt, ihr sollt aus der Welt rausgehen. Der Apostel Paulus, der sagt einmal, ihr sollt nicht Umgang haben mit Hurern. Und fügt dann hinzu, durchaus nicht mit den Huren dieser Welt, sonst müsstet ihr ja aus der Welt rausgehen. Der Herr hat uns in diese Welt gesetzt, dass wir ein Licht sind, damit andere den Weg zu ihm finden. Aber er hat uns nicht dazu gesetzt, dass wir uns gleichförmig machen dieser Welt. Von Demas heißt es, dem Diener des Apostels Paulus, Demas hat mich verlassen, weil er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat. Er hatte nicht den Herrn verlassen, der hatte auch noch seinen Altar. Aber der wollte diesen schmalen, diesen engen Weg, das war doch ein bisschen zu schmal. Er nannte Gott den Gott Israels. Ich finde, das ist sehr, sehr ernst. Ich finde, das ist aber auch eine wunderbare Sache, dass trotz allem Gott ihn nicht lässt. Und nun möchte ich sagen, kommt es, wie es kommen muss. Was passiert? Die einzige Tochter, die Dina, da steht hier, die Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Naja, einziges Mädchen, muss ja auch ein paar Freundinnen haben. Aber nicht die Freundschaft mit dieser Welt. Und dann kam es weiter, wie es kommen musste. Sie hat gar nicht die Töchter gesehen. Da wird gar nichts von berichtet. Aber es sah sie, Sichem, der Sohn Hemors des Heviters, des Fürsten des Landes, und er nahm sie und lag bei ihr und schwächte sie. Wo waren die geistlichen Sperrendiener, wo du aufgeschrien hast, nein, und bist nach Hause gelaufen? Das ist auch eine Erfahrung, die wir ja machen, wenn wir so kleine Schritte auf die Welt zumachen. Und hier muss man ja sagen, Jakob, du hast hier eine große Mitschuld auf dich geladen. Du warst der Verantwortliche der Familie. Nein, du hast deine Zelte, dein Haus gebaut in der Nähe von Sichem. Da konnte sie mal einfach einen Spaziergang hin machen. Naja, und der Jakob, er hat erstmal geschwiegen. Die Söhne waren auf dem Felde, aber als sie kamen, hat er es ihnen erzählt. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, wenn er weint, auf seine Knie gefallen wäre vor seinen Söhnen, hätte er gesagt, ich bin verantwortlich gewesen. Ich bin schuld. Dann wäre die Sache anders ausgegangen, obwohl wir natürlich auch darin wieder die Handschrift Gottes sehen können, der das Gericht über die Heviter ja bestimmt hatte, aber noch nicht jetzt. Das ist auch etwas, wenn wir dann so eifrig sind, auch in der Welt, und meinen, wir müssten die Fahne Christi hochhalten, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne die Weisheit, die wir durch den Heiligen Geist bekommen haben, ohne den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, dann geht das auch schief. Und da waren dann zwei Söhne, Simeon und Levi, die wollten die Familienehre wiederherstellen. Wir kennen das ja auch sehr gut, in der Zeitung lesen wir das ja auch öfter. Das war hier so ein gewaltiger Ehrenmord. Aber ihr Lieben, da ging es um die eigene Ehre, nicht um die Ehre Gottes. Wenn es um die Ehre Gottes gegangen wäre, dann hätten die Söhne alle mit dem Vater auf den Knien gelegen, davon bin ich überzeugt. Und hätten gesagt, wir sind auch mitverantwortlich, Vater. Wir hätten dir ja auch sagen können, lass uns nicht so nahe hier an Sichem unser Haus bauen. Und überhaupt, warum hast du ein Haus gebaut? Gott will das doch nicht. Und dann haben sie das Gericht ausgeführt. Und das Gericht war ganz, ganz schrecklich. Tod und Verderben. Ja, und dann haben sie noch den Besitz, die Frauen, die Kinder, die Mädchen für sich geraubt. Ja, was jetzt? Ihr habt mich stinkend gemacht. Jakob, ich stinkend gemacht. Geht's um deine Ehre? Oder geht's um die Ehre Gottes? Da finden wir ja nichts davon. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit den Kapiteln Römer 9 bis 11, will das auch noch weitermachen. Vielleicht kann ich euch davon einmal etwas erzählen. Aber da heißt es dann auch, was nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Was nun, die Untreue des Menschen hebt die Gottestreue auf? Zieht Gott seine Verheißungen zurück? Ich hatte vor ein paar Tagen ein Telefongespräch mit einer Schwester, die ja mit am Toten Meer war, und wir unterhielten uns über den Heimgang des Bruders Langhammer. Der Bruder Langhammer, der ja jahrzehntelang diese Freizeiten gemacht hat, Evangeliumsmission, ist ganz plötzlich letzten Dienstag heimgegangen. Er wird dann morgen zu seiner Beerdigung fahren. Und wir haben uns dann über etwas unterhalten, und dann habe ich sie getröstet und habe ihr gesagt, ja, der Jesus hatte auch zu Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Ja, sagt sie, aber der Jesus ist doch jetzt im Himmel, er ist doch jetzt nicht mehr hier, der kann doch jetzt nicht für mich beten. Deshalb muss die Bibel lesen. Er ist in das innerste Heiligtum gegangen, um da für uns vor Gott zu erscheinen. Der betet für uns. Und außerdem hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben, der sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern verwendet. Ach, sagt sie, das wusste ich nicht. Ja, sonst würden wir alle nicht am Ziel ankommen. Ja, und wenn ich das hier so lese im Zusammenhang, dann muss ich sagen, der Jakob, der hat wieder so viel Mist gemacht. Ein Fehler nach dem anderen. Gut, bei Abraham war es ja so, dass Gott mit Abraham viele Jahre nicht mehr geredet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Jahre, 10, 12 Jahre so ungefähr. Dann hat er doch wieder mit ihm geredet. Und hier lesen wir jetzt, und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne da selbst. Ihr Lieben, könnt ihr das verstehen? Nach dem, was da jetzt passiert war, dass Gott sagt, zieh nach Bethel, da war doch der Ort, wo Jakob die erste Nachtrast gemacht hatte, als er geflohen war vor seinem Bruder. Und er die Himmelsleiter gesehen hat. Und er gesagt hat, das ist nichts anderes. Und er sagt noch, wie furchtbar ist dieser Ort. Das ist nichts anderes als das Haus Gottes. Ja, solch einen Gott haben wir. Der ist barmherzig, voll innigen Mitgefühls. Aber, und daran haben wir uns vorhin erinnert, Gott ist auch heilig. Auch für die Gläubigen gilt, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was irgendein Mensch sät, wird er auch ernten. Wir haben uns an Ismael erinnert, wir haben uns an Esau erinnert. Es gibt noch viele andere Beispiele. Aber das ist so ein Sonnenstrahl, der hier in all dieses Elend hineinleuchtet, in diese Dunkelheit. Ihr habt mich stinkend gemacht, ich bin ein zählbares Häuflein, sie werden sich versammeln und mich schlagen. Und da kommt der Ruf Gottes aus diesem Elend, aus dieser Angst heraus, geh nach Bethel. Und dann sagt Gott auch noch, und wohne da selbst. Seht ihr, wie präzise Gottes Wort ist? Vorher hat er da gewohnt, wo er nicht wohnen sollte. Und Gott sagt ihm, jetzt wohne in Bethel. Und mache da selbst einen Altar. Hat ja vorher auch einen Altar gemacht. Ich sage es nochmal, was ich schon mal gesagt habe. Im Psalm heißt es ja, seinem Hause geziemt Heiligkeit. Immer, immer. Ich habe mich früher so ein bisschen geärgert, wenn dieses Wort immer wieder zitiert wurde. Kann man auch falsch zitieren. Aber es ist doch so. In denen, die mir nahen, hat Gott zu Mose gesagt, will ich geheiligt sein. Und uns wird gesagt, auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber Gott will nicht, dass wir bei unseren Unvollkommenheiten und bei unserem Versagen stehen bleiben. Gott will, dass wir nach Bethel gehen und da wohnen. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn, um nach ihm zu forschen in seinem heiligen Tempel, seine Lieblichkeiten anzuschauen. Und Gott klopft aber doch nochmal ans Gewissen an von Jakob. Mach ein Altar, dem Bau ein Altar, dem Gott, der dir erschienen ist. Ja, es gibt viele Götter. Welchen Göttern dieser Welt wollen wir einen Altar bauen? Wir sollen einen Altar bauen dem Gott, der uns in dem Herrn Jesus Christus erschienen ist. Da wird ihm nochmal gesagt, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Und dann wird das ja wie so ein Film nochmal an ihm vorübergelaufen sein. Sein Versagen, seine Betrügereien, sein Lügen, wie er den lieben Vater auch so betrogen hat. Aber dann geschieht etwas Wunderbares in dem Herzen Jakobs. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind. Alles, was unsere Herzen vom Herrn Jesus wegzieht, sind fremde Götter. Alles, was wir anschauen mit unseren Augen, das uns verführen will, das sind fremde Götter. Da wollen wir uns von wegwenden. Sie waren in ihrer Mitte, diese fremden Götter, ihr Lieben. In der Familie, die von Gott berufen war, fremde Götter. Und reinigt euch. Der Jesus hatte doch gesagt, ihr seid schon rein. Ja, das sind wir auch, der Stellung nach, sonst könnten wir gar nicht Kinder Gottes sein. Der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen. Aber wir verunreinigen uns, auch durch das Anschauen unserer Augen, durch das, was wir hören. Und auch, wir haben uns vorhin erinnert, wenn es uns zu einer Gier, will ich mal sagen, wird, wie das bei dem Isaak war, Wildbret war nach seinem Munde, so ein kleiner Satz. Ja, könnte man sagen, ja, aber es gibt doch viele schöne Dinge. Ja, klar, wenn wir es mit Danksagung genießen, wir essen hier auch manchmal und freue ich mich, wenn ihr Gutes bereitet habt. Oh, das schmeckt aber gut, wunderbar, Kuchen und ja, Salat, alles herrlich. Das dürfen wir genießen. Es wird geheiligt durch Gebet und Gottes Wort. Wir wissen, es ist ein Geschenk von oben. Aber wenn es ein Lockmittel ist, uns weg vom Herrn, dann ist es eben kein Geschenk von oben. Und insofern brauchen wir die tägliche Reinigung. Wie werden wir gereinigt, ihr Lieben? Indem wir sein Angesicht suchen. Du sprichst, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht suche ich. David, der hat das erfahren. Und ich habe es auch erfahren und ihr doch sicher auch. Als die Hanna mit Tränen vor dem Herrn lag, und war so betrübt und bedrückt und sie sagt, ach, sag doch nicht, sagt sie zu Eli, ich bin eine Tochter Belials. Ich schütte mein Anliegen vor dem Herrn aus. Und da sagt dann der Eli, der Herr gebe das, was du von ihm erbeten hast. Und was lesen wir dann da? Und da war ihr Angesicht nicht mehr wie vorher. Sie strahlte. Das hatte Gott in ihrem Herzen bewirkt. Dadurch werden wir gereinigt. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, wir werden ihn sehen, wie er ist, das hier schon oft erwähnt, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Es gibt einfach kein anderes Mittel, es gibt keinen anderen Weg als die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und als die Schätze, die er uns in seinem Wort geschenkt hat, zu graben. Und wechselt eure Kleider. Die waren beschmutzt, die waren besudelt. Sie sollten die Kleider der Gerechtigkeit, ich sage das jetzt steht auch im Alten Testament, hast uns mit Feiernkleidern, mit Kleidern der Gerechtigkeit bekleidet. Die weißen Kleider, lesen wir in Offenbarung, sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. diese Kleider tragt. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Wechselt eure Kleider. Und wenn damit jetzt Schluss gemacht hätte, das wäre ja auch schon was gewesen. Aber ihr Lieben, es muss immer die Schlussfolgerung geschehen und dann die Tat folgen. Und die Tat folgt hier. Und er sagt, und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel ziehen. Also man muss diese Schritte tun. Und was dann das nächste ist, und ich werde da selbst einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat, am Tage meiner Drangsal, und der mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Und wir wollen diesen Altar nicht nur sonntags morgens haben, wenn wir an seinem Tisch versammelt sind, sondern wir wollen den Altar der Anbetung haben in unseren Häusern, in unseren Herzen. Und wir wollen diesen Altar immer wieder neu bauen und sagen, Herr, ich komme zu dir und bringe dir die Anbetung meines Herzens. Jeder für sich persönlich und wir hier miteinander. Das ist so wunderbar. Wir wollen es tun, wir ziehen nach Bethel und wir bauen den Altar und wir denken daran, was hat er für uns getan? Wie viel hast du für uns getan? Wir beten dankend, Herr, dich an. Vater, wie groß ist deine Liebe. Wir danken Gott für seine unaussprechliche Gabe. Das können wir und sollen wir täglich tun. Aber dann blieb es ja auch nicht dabei. Absichtserklärungen, fromme Worte, wären das alles geblieben, wenn das nicht etwas in den Herzen seiner Familie bewirkt hätte. Und da heißt es nämlich, und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Ringe, ich habe jetzt ja keinen mehr an, aber ich habe den ja 52 Jahre getragen. Das war ja ein Zeichen, einen haben wir schon als Verlobungsring auch, aber das war ja ein Zeichen davon, ich bin gebunden an diese Frau. Und so zeigt ein Ring auch immer unsere Gebundenheiten an irgendetwas. Und wenn Sie jetzt die Ringe von den Ohren, was habe ich denn gehört, wo habe ich mich denn verleiten lassen, verlocken lassen? Weg damit! Das haben Sie getan. Wir erinnern uns noch, dass die Lieblingsfrau ihrer Heil, als der Laban kam, der Vater und sagte, ihr habt meine Götter gestohlen. Die hatten ja immer noch so Teraphim, das waren so kleine Hausgötzen. Die hat sie in dem Sattel versteckt gehabt und hat sich darauf gesetzt, ob sie nun gelogen hat oder nicht, ist mal dahingestellt, weil sie dem Vater sagt, ich kann ja nicht aufstehen. Er hat ja alles durchsucht, hat dann die Götzen nicht gefunden von ihm. Also wir können auch sehen, dass Gott uns nicht immer bloßstellt. Er könnte uns viel öfter bloßstellen. In seiner Güte tut er das nicht. Er hat in meinem Leben wirklich oft nicht getan. Da können wir auch nur seine Güte rühmen. Aber wir wollen das doch auch sehen als ein Zug zu ihm hin. Doch mit ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen ihm zu folgen und ihm zu dienen. Und was hat Jakob getan? Er hat sie in einen großen Beutel getan und gesagt, da muss ich gut drauf aufpassen. Nee. Er vergrub sie unter der Terebinte, wird ausdrücklich gesagt, die bei Sichem ist. Da sehen wir auch diese Verbindung nach Sichem. Das war nicht richtig. Weg damit, das gehört dahin. Das gehört nicht zu uns. Und dann, und sie brachen auf. Der Schritt des Glaubens. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakob nicht nachjagten. Also wir können sagen, er hatte ja Angst, die werden ja jetzt kommen und die werden über uns herfallen. Aber die Schritte des Glaubens, die sie getan hatten, die Jakob getan hatte, die segnete Gott in der Weise, dass die Völker um sie her sie nicht angetastet haben. Tastet meinen Gesalbten nicht an, heißt es in einem Psalm. Und so ist das mit uns auch. Ich werde nie versinken, eh senkst du selber mit. Und dann kam sie nach Luz, Kanaan, alles Volk, das bei ihm war, und er baute den Altar und nannte den Ort El Bet-El, Haus des Hauses Gottes. Ist eigentlich doppelt, El Bet-El, El heißt Haus, Bet heißt Haus und El heißt Gott. Haus Gottes. Denn Gott hatte sich ihm da selbst geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Ihr seht, es wird nochmal erinnert. Gott hat alles vergessen, unsere Sünden und Ungerechtigkeiten wird er nie mehr gedenken. Aber er sagt auch in demselben Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan. Und das ist auch, wenn wir uns erinnern, da war ich daneben, da habe ich versagt, da, Herr, bin ich in Sünde gesunken. Aber er hat uns, du hast mich immer wieder rausgezogen. Du hast mich herausgeführt zur überströmenden Erquickung. Du hast mir immer wieder gesagt, du bist mein. Ich will dich in meiner Nähe haben. Nicht nur in meiner Nähe. Ich will dich an meinem Herzen haben. Ja, und so wie ich dich vor deinem Bruder bewahrt habe, vor dem Esau, so will ich dich bewahren bis ans Ende. Deswegen konnte Jakob ja auch am Ende seines Lebens anbeten über der Spitze seines Stabes und konnte seine Söhne segnen. Und er konnte darüber hinaussehen, nicht nur über das verheißene Land, sondern bis zu den ewigen Hügeln. Ein großes Wunder. Uns wird der Herr, wenn wir Glaubensgehorsam haben und Schritte des Glaubens tun, auch im Glauben und in der Erkenntnis wachsen lassen. Wir werden anfangen, Gottes Wort besser zu verstehen. Sonst lesen wir und lesen wir und lesen wir, der Jesus musste damals den Zuhörern sagen, ihr habt das Wort nicht bleibend in euch. Und wir wollen aber sagen, Herr, deine Zeugnisse, dein Wort, dein Licht, deine Liebe, das soll in meinem Herzen sein. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten auf meinem Wege und ich dir danke, dass du mir hilfst. Ist ja ein Kanon auch, den wir früher auch gerne gesungen haben. Ihr Lieben, wir wollen den Mut nicht sinken lassen. Es war noch dann hier, dass die Amme Rebekkas starb und dass Gott ihm aber wieder erschien, nachdem er den Altar gebaut hat und er ihn wieder daran erinnert, dein Name ist Jakob, dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Das hat er ihm ja schon mal gesagt. Auch heute erinnert uns der Herr dran, ja, ich weiß, dein Name ist Jakob, aber so heißt du nicht Jakob. Du heißt Israel, Gotteskämpfer. Du hast das neue Leben. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst mir. Und ich werde auf diesen Stein schreiben, meinen neuen Namen, hat der Jesus gesagt. Freut euch, dass eure Namen im Buche des Lebens stehen. Und im Buche des Lebens steht Israel, der Gotteskämpfer. Und er gab ihm den Namen Israel, Gott gab ihm den Namen und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Der Segen wird wiederholt und nochmal bestätigt. Ihr seht, wir können Fehler machen, wir können durch Übungen gehen, wir können durch Prüfungen gehen, aber er lässt uns nicht. Er bringt uns ans Ziel. Ich denke gerade noch an Samuel, der auch ausgerufen hat und gesagt hat, tut die fremden Götter weg. Und als sie dann den Sieg über die Philister hatten, hat er den Stein eben Ezer aufgerichtet. Ihr seht, da ist ein Zusammenhang. Lasst uns mit Herzensentschluss, so wie der Barnabas das damals den Gläubigen in Antiochien gesagt hat, ermahnte er sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Und dann geht's uns auch gut. Und dann können wir auch mit Freuden singen, in dir ist Freude in allem Leide.